Impfungen sind eine der besten Möglichkeiten, um Infektionskrankheiten zu vermeiden.
Es werden nämlich Gesunde behandelt.
Sowohl in Nordamerika als auch in Südamerika sind die Masern und auch die Röteln ausgerottet.
Das einfach zeigt, was ein Impfstoff machen kann und wie hilfreich das ist.
Wir sehen die Erkrankungsbilder nicht mehr und sehen dann auch die Notwendigkeit, nicht mehr uns impfen zu lassen.
Wer hat wen wann infiziert und wo?
HIV, Tuberkulose, Malaria, es gibt keinen wirklich guten Impfstoff dagegen.
Kann man eigentlich in Zukunft alles impfen?
Das sind Sachen, da fehlen uns noch die Strategien.
Tonspur Wissen. Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Ich habe Berge von Fragen, denn es gibt so viele Dinge, die ich gern verstehen würde oder die mir helfen, die Dinge anders zu sehen, auch um einen neuen Blick auf die Welt zu bekommen. Ich finde, es ist ein riesengroßes Glück, dass es so viele Wissenschaftler gibt, und es ist ein riesengroßes Pech für uns alle, dass sie meist nur auf Konferenzen mit ihren Kollegen reden. Das will ich ändern. Also verabrede ich mich mit Wissenschaftlern und stelle meine Fragen, und ich lade Sie ein, hier im Podcast mitzukommen auf diese Forschungsreise. Wir reden heute über das Impfen.
Impfen ist unter allen medizinischen Behandlungen eine der außergewöhnlicheren Maßnahmen. Es werden nämlich Gesunde behandelt. Sie bekommen oft im Säuglingsalter eine Spritze mit Erregern, die das Immunsystem gegen gefährliche Krankheiten aktivieren sollen. Aber die Menschen werden mit einem Stoff zur Vorbeugung einer Infektion behandelt, der dem Erreger einer gefährlicheren Krankheit ziemlich ähnelt. Damit soll das Immunsystem aktiviert werden. Es ist kein Wunder, dass so etwas umstritten ist und dass es auch vielen Eltern schwerfällt. Doch wir wollen heute vor allem über das reden, was Impfen kann. Immer mehr Krankheiten verhindern, von denen man lange gedacht hat, sie gehörten zum menschlichen Schicksal. Ich bin sehr froh, dass wir heute mit Professor Annette Mankatz vom Berliner Robert-Koch-Institut, die Expertin für Masern, Mumps und Röteln, hier haben. Das Robert-Koch-Institut ist das Institut der Bundesregierung zur Überwachung von Infektionskrankheiten. Und Professor Ulrich Scheible vom Forschungszentrum Borstel ist hier. Das ist das Leibniz-Lungenzentrum, und dort ist er der Fachmann für Infektionskrankheiten der Lunge, zum Beispiel Tuberkulose. Herr Professor Scheible, was ist eine Impfung?
Tja, mit einer Impfung versucht man, eine Immunantwort auszulösen, und zwar ohne gleichzeitig die schwere Erkrankung, die mit der Infektionskrankheit, gegen die man impfen möchte, auszulösen.
Aber man infiziert den Geimpften schon mit irgendwas?
Nicht notwendigerweise. Es gibt Impfstoffe, die sind tot, sogenannte Totimpfstoffe, die aus Eiweißen bestehen, meistens in irgendwelchen immunstimulierenden Substanzen gemischt oder mit toten Erregern. Und dann gibt es auch einige Lebendimpfstoffe, die allerdings so abgeschwächt sind, dass sie nicht die Erkrankung auslösen, die der Infektionserreger selber auslöst.
Wenn das so ist und so einfach ist, warum streiten wir dann noch über, ob Impfungen nötig sind? Also gerade hat ja das deutsche Parlament eine Impfpflicht für Masern beschlossen. War das nötig?
Also darüber kann man sicher diskutieren. Ich denke, ich frage mich auch, warum wir uns darüber streiten, weil ich denke, Impfungen sind eine der besten Möglichkeiten, um Infektionskrankheiten zu vermeiden. Das heißt, nicht nur die möglicherweise und mit einem bestimmten Prozentsatz bei vielen Infektionskrankheiten eintretenden schweren Verläufe zu vermeiden, sondern wir können mit Impfungen auch hinterher die oft schwere Behandlung vermeiden. Das ist gerade bei Bakterienerkrankungen in der Zukunft sicher auch wichtig, wenn wir immer mehr Erreger haben, die gegen Antibiotika resistent sind.
Frau Professor Mankatz, welche Rolle spielt es, dass möglichst viele Menschen geimpft sind oder gegen dieselben Infektionskrankheiten immunisiert werden?
Das spielt eine Rolle, wenn wir einen möglichst großen Schutz für die Bevölkerung haben wollen. Also bei Masern zum Beispiel, die sehr, sehr ansteckend sind, brauchen wir eine Durchimpfungsquote von 95% für zwei Impfungen. Und damit haben wir eine Herdenimmunität erreicht, die dann auch diejenigen schützt, die zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können oder die zum Beispiel noch zu jung sind. Die Masernimpfung ist erst mit einem Alter von 9 bis 11 Monaten für das erste Mal zeitlich angesiedelt. Und diejenigen, die jünger sind, also die Säuglinge, die können noch gar nicht gegen Masern geimpft werden, haben aber teilweise ein sehr großes Risiko zu erkranken beziehungsweise dann auch eine sehr schwerwiegende Komplikation zu entwickeln. Und um die zu schützen, brauchen wir eine große Durchimpfungsrate bei denen, die geschützt werden können.
Herdenimmunität heißt, dass möglichst viele Menschen einer Gesellschaft geimpft sind, damit diejenigen, die keinen Impfschutz haben, nicht erkranken.
Genau. Und mit einer Impfung erreiche ich ja zweierlei. Ich kann zum einen mich selber schützen, zum anderen trage ich aber auch etwas für den Gesamtschutz in der Gesellschaft bei.
Welche Risiken setzen sich denn Gesellschaften aus, die nicht durchgeimpft sind, die auf diese Form von Herdenimmunität verzichten?
Das Hauptrisiko ist, dass es halt immer wieder zum Ausbruch kommt von, es gibt bestimmte Infektionskrankheiten, die einfach sehr schnell wieder ausbrechen. Dazu gehören die Masern, dazu gehört aber auch die Diphtherie als typisches Beispiel. Und es gibt in den letzten Jahren immer wieder typische Beispiele, wenn das passiert. Ein sehr klassischer Fall ist, als die Gesundheitssysteme der ehemaligen Sowjetrepubliken in große Probleme geraten sind, Impfungen nicht mehr regelmäßig durchgeführt wurden, plötzlich brachen eben genau diese beiden Infektionskrankheiten in verschiedenen Ländern dort wieder aus, vor allen Dingen auch in Russland selbst.
Warum sind denn Masern so wichtig? Warum reden wir bei Impfungen eigentlich immer über Masern?
Also die Masern zeichnen sich durch eine ganz enorm hohe Ansteckungsfähigkeit aus. Es gibt kaum einen Erreger, der das auch aufweist. Ein anderer Erreger ist das Keuchhustenbakterium. Und ich sage meinen Studenten immer, wenn 20 Leute in einem Raum mit Masern exponiert werden, also eine Infektionsquelle haben, dann werden 21 davon krank. Es ist wirklich einfach unglaublich ansteckend. Von einem Masernerkranken kann man in einer geschützten Gruppe davon ausgehen, dass dieser eine Fall 12 bis 18 Folgefälle infiziert. Das ist 10-mal so viel wie bei Grippe. Also das ist wirklich etwas, was quasi fast ein Alleinstellungsmerkmal für Masernviren. Und das Zweite, was ich gerne noch betonen möchte, ist, dass Masern mit dem menschlichen Immunsystem etwas machen. Man wusste das schon lange, das ist Lehrbuchwissen, dass eine Maserninfektion in der Folge zu einer Immunsuppression, also zu einer Schwächung des Immunsystems, der Abwehrkräfte führt. Und bislang hat man immer gedacht, dass das so 4 bis 6 Wochen andauert. Und jetzt zeigt sich durch neuere Studien, dass beide Arme des Immunsystems, und wir sprechen da von einem humoralen Immunsystem, also Krankheitsvermeidung durch Entwicklung von Antikörpern, beziehungsweise vom zellulären Immunsystem, das sind eben die Abwehrzellen, die da gebildet werden, und dass beide dieser Arme der Immunabwehr durch Masernviren geschädigt werden. Und dass es dann zu einer Schädigung des Immunsystems von mehreren Jahren kommen kann. Das ist nicht bei jedem der Fall, aber es gibt es bei einigen Patienten. Und das ist natürlich einfach etwas, wovor man sich durch die Masernimpfung schützen kann.
Hat man nicht eigentlich früher immer argumentiert, dass man all diese Kinderkrankheiten auch durchmachen muss, damit man ein starkes und gutes Immunsystem bekommt?
Also ich würde sagen, das kommt eben aus der Zeit, bevor es die Impfung gab. Ja, weil man dann wusste, wenn man die Kinderkrankheit durchgemacht hat, ist man hinterher geschützt gegen die Infektion. Und dass aber heutzutage eben, oder viele Menschen diese Kinderkrankheiten nicht mehr kennen als Kinderkrankheiten, wissen sie auch nicht um die Schwere und das Risiko, dass es eben halt doch auch Fälle gibt, wo die Kinder gerade bei der Masern hinterher ohne weitere Schädigung davon tragen oder sterben können.
Das heißt, weil wir heute keine Masern-geschädigten Kinder und jungen Erwachsenen mehr sehen, weil wir keine Polio-Kinderlähmungskranken mehr sehen, weil wir keine Tuberkulose-Patienten mehr kennen, finden wir Impfen auch nicht so wichtig?
Ich bin sicher, das spielt eine große Rolle, ja.
Das glaube ich auch. Also ich habe eine Tante gehabt, die an Kinderlähmung erkrankt war. Ich habe gesehen, wie grausam das ist, wie das hat sie ihr Leben lang begleitet, verfolgt. Und ich war, glaube ich, eine der Ersten, die am Gesundheitsamt gestanden hat, als damals die Schluckimpfungen angeboten wurden. Also das ist einfach etwas, ich glaube, wenn man das gesehen hat, prägt es. Und es ist auf der anderen Seite auch eine Entwicklung, die wir eigentlich mit allen erfolgreichen Impfungen sehen. Es gibt dieses Wort, die Impfung ist selber ihr bester Feind. Wir sehen die Erkrankungsbilder nicht mehr und sehen dann auch die Notwendigkeit, nicht mehr uns impfen zu lassen. Ich glaube, das spielt eine große Rolle.
Gegen was kann man denn alles impfen? Kann man nur gegen Viruserkrankungen impfen oder kann man auch gegen Bakterien impfen?
Also man kann nicht nur gegen Viruserkrankungen impfen. Viruserkrankungen haben den entscheidenden Vorteil. Deswegen sind sehr viele sehr wirksame Impfungen gegen Viruserkrankungen entwickelt worden, weil in der Regel eine gute Antikörperantwort sehr gut funktioniert gegen die meisten Viren. Es gibt auch da ein paar Beispiele, wo es schwierig ist, Impfstoffe zu entwickeln. HIV ist ein typisches Beispiel.
Ja. CMV, Parvovirus B19. Also es gibt,
das sind was für Krankheiten?
Zytomegalievirus.
Das ist
eine Erkrankung, die vor allen Dingen Schwangere betrifft, also Schwangere während der Schwangerschaft, wenn dann das Kind infiziert wird, dann kann es fehlgebildet zur Welt kommen. Und natürlich auch zirkuliert es so unter den Erwachsenen.
Also man kann nicht nur gegen Viren, sondern auch gegen andere Dinge impfen. Mhm. Bei Viren ist es besonders erfolgreich. Was sind andere Impfmechanismen?
Also sagen wir so, man kann auch gegen Bakterien impfen, das muss man sagen. Und wir hoffen auch, dass man zukünftig, und es gibt gute Hinweise, auch zum Beispiel gegen Parasitenerkrankungen impfen kann.
Gegen Zecken, das tut man heute schon.
Ja, ich denke jetzt eher an die Malaria zum Beispiel, eine andere weltweit unheimlich wichtige Infektionserkrankung, die Leishmaniose. Also da gibt es Hinweise, dass wir das wahrscheinlich tun können. Aber es gibt Impfungen und auch wirksame Impfungen gegen Bakterienerkrankungen. Vor allem, man hat gerade vorhin schon eine genannt, das ist der Keuchhusten, das ist eine Bakterienerkrankung. Es gibt auch Bakterien, die Gifte produzieren, sogenannte Toxine. Ich hatte die Diphtherie genannt. Das ist auch eine Bakterieninfektion, die aber nur deswegen so eine starke Krankheit auslöst mit einer sehr hohen Mortalität, weil sie ein Gift produzieren. Und dieses Gift ist das, was krank macht. Und gegen das Gift kann man schon seit den 20er Jahren impfen. Ja, das ist eine der ersten Impfungen, die überhaupt entwickelt wurden gegen eine Erkrankung, eine Bakterieninfektion.
Also was ja auffällt, ist, dass wir bei den drei Erkrankungen, an denen die meisten Menschen sterben, HIV, Malaria und Tuberkulose, dass wir da keine Impfstoffe haben. Und dass sehr viele Gruppen auf der Welt daran arbeiten, aber da würde uns sogar ein Impfstoff helfen, der nicht so wirksam ist wie jetzt zum Beispiel der Masernimpfstoff, sondern selbst bei HIV, bei Tuberkulose, wenn wir da Impfstoffe hätten, denke ich, die eine Effizienz hätten von 30-40%, da wäre doch schon sehr viel mit geholfen, denke ich mir.
Aber trotzdem, Tuberkulose hat man geimpft. Sie sagen, es ist heute nicht mehr wirksam. Warum wirkt es nicht mehr?
Es ist nicht so, dass es heute nicht mehr wirksam ist. Es hat eine interessante Wirkung. Und zwar weltweit sieht man, dass es in manchen Gegenden tatsächlich eine gewisse Wirksamkeit hat und in manchen Gegenden keine Wirksamkeit hat. Und wogegen es aber auf jeden Fall sehr gut wirkt, und das ist die Kleinkindtuberkulose, die sogenannte Primärtuberkulose, die tatsächlich bei kleinen Kindern oder auch bei nicht so kleinen Kindern zum Teil zu einer Meningitis führen kann, das ist eine Hirnhautentzündung, und auch zu einer Miliartuberkulose, das heißt, die Bakterien gehen überall in den Körper. Und diese Symptome oder diese Krankheit ist fast verschwunden. Und das ist aufgrund der Impfung, der BCG-Impfung.
Und warum wirken Impfungen in manchen Regionen und in anderen nicht? Liegt es an den Virenstämmen oder liegt es daran, dass Menschen unterschiedlich auf Impfungen reagieren?
Also ganz kurz, bei der Tuberkulose weiß man es nicht. Aber man weiß, dass zum Beispiel in Großbritannien der Impfschutz besser ist, als er in Mali zum Beispiel ist oder in Südindien. Und man nimmt an, weil die Schutzwirkung tatsächlich immer schlechter wird zum Äquator hin, dass es vielleicht damit zusammenhängt, dass in den Böden vorkommende, in der Umwelt vorkommende ähnliche Keime, ähnliche Bakterien, Mykobakterien, womöglich schon im Vorfeld ganz bei quasi nach der Geburt eine Immunantwort auslösen, die man hinterher nicht mehr besser machen kann. Ist eine Hypothese, die durch bestimmte Experimente auch so ein bisschen bestätigt werden, aber ist vielleicht nicht der alleinige Grund.
Warum ist es denn so wichtig zu wissen, woher Erreger kommen und wie sie sich entwickelt haben und wie sie sich verändern?
Also mir fallen da zwei Gründe ein. Zum einen ist es manchmal ganz aufschlussreich, Transmissionsketten nachzuverfolgen, also Übertragungsketten.
Das heißt, man guckt, wer hat wen wann infiziert und wo ist der letzte Erkrankte eines bestimmten Seuchenzugs zu finden.
Genau. Wir haben ja für die Masern ein Ausrottungsziel von der Weltgesundheitsorganisation. Das ist global ausgesprochen und es gibt tatsächlich auch einen Kontinent, auf dem das schon erreicht worden ist. Das ist Amerika. Sowohl in Nordamerika als auch in Südamerika sind die Masern und auch die Röteln ausgerottet. Einfach durch gute Durchimpfungskampagnen. Und dieses Ziel, das soll für Europa auch erreicht werden. Leider hat man es gerade verschieben müssen auf das Jahr 2030.
war das im vergangenen Jahr, in den vergangenen Jahren.
Es hätte im nächsten Jahr erreicht werden sollen. Und das war einfach ganz klar, dass wir das in Europa nicht schaffen. Und eine Komponente dieses Ausrottungsziels ist also zum einen natürlich die Steigerung der Impfquoten. Wenn wir in Deutschland 95 von 100 Einwohnern zweimal mit Masern, Mumps, Röteln mit der Vakzine geimpft hätten, dann könnten wir davon ausgehen, dass die Krankheitslast in Deutschland sinken würde. Die WHO akzeptiert einen Fall pro 1 Million Einwohner. Das heißt, wenn wir das jetzt auf Deutschland hochrechnen, könnten wir uns 80 Masernfälle im Jahr leisten. Wir liegen aber deutlich höher.
Die würden dadurch zustande kommen, dass Menschen reisen und sich infizieren Leute einreisen, die infiziert sind?
Ja, also ganz genau. Das Virus wird importiert. Und die Frage ist, und daran erkennt man auch die Güte der Ausrottungsbemühungen oder den Stand der Elimination, was passiert, wenn ein Masernvirus nach Deutschland eingetragen wird? Steckt es dann 1, 2, 3 an oder kommt es zu einer Übertragungskette, die eben sehr, sehr lange dauert? Und um das zu beurteilen, charakterisieren wir Viren molekular. Das heißt, wir sequenzieren aus dem Masernvirusgenom einen bestimmten Bereich und speisen den in Stammbäume ein und können dann sagen, ob bei Frau Müller in der Hauptstraße das gleiche Virus vorliegt wie vielleicht bei Herrn Schmidt in der Turmstraße. Und dann können wir sehen, ob diese Fälle zusammenhängen. Und auf die Art und Weise können wir quasi den Viren fast beim Reisen zugucken. Wir haben da auch ganz spannende Studien gemacht, wo wir zeigen konnten, dass ein Masernvirus aus London nach Hamburg eingetragen wurde. Das war um den Jahreswechsel. Der Betreffende hat sich nicht gut gefühlt und ist dann in die Notaufnahme gegangen. Und hat dort 5 andere Patienten, die eben auch auf die Erstversorgung gewartet haben, angesteckt. Und daraus hat sich ein ganz großer Masernausbruch entwickelt. Der hat zur Hälfte die Bevölkerung Hamburgs betroffen mit 150 Fällen, zur anderen Hälfte aber so hat er gewütet in einem Camp, ein, muss man sagen, halblegales Camp von Menschen aus der Gruppe der Roma. Und die haben wohl in Hotels in Hamburg geputzt und haben sich das Virus darüber, haben sich darüber damit angesteckt. Und einer, der seine Freunde und seine Familie besucht hat, ist dann mit dem Lastwagen nach Bulgarien gefahren, hat das Virus nach Bulgarien exportiert. Und in Bulgarien ist es mit einem Virus, und das konnten wir zweifelsfrei zeigen, dass es wirklich dieses Hamburger Virus war, hat es dann einen Masernausbruch gegeben, der 25.000 Fälle und 25 Todesfälle dann verursacht hat. Und damit nicht genug. Wir haben dieses Virus dann auch wieder nach Deutschland importiert gesehen. Also durch diese molekulare Charakterisierung, die wir machen, können wir die Viren verfolgen und können eben sehen, dass die wirklich über Jahre in Europa übertragen werden. Und wir leben nun im Zeitalter der Globalisierung. Die Viren machen nicht an der Landesgrenze Halt. Und das ist auch ein Baustein des Ausrottungsprogramms, dass bestimmte Virusketten nicht länger als 12 Monate zirkulieren dürfen. Und das ist einfach etwas, was wir immer wieder nachverfolgen mit den Einsendungen anhand der Proben, die wir bekommen.
Und das heißt, dass ein Virus verfolgt werden kann. Wird es denn dann auch besser bekämpfbar, wenn man es genauer kennt?
Also bei den Masern stellt das kein Problem dar, weil der Impfstoff, den wir haben, der hilft gegen alle Genotypen. Das ist wirklich nur etwas quasi, um Viren zu etikettieren, um sie nachverfolgbar zu machen. Aber wenn sie einmal mit der MMR-Vakzine geimpft sind, dann schützt die gegen alle Viren, die jetzt noch zirkulieren. Was man sieht, ist, dass die Anzahl der Viren, denen wir begegnen, auf unserer Jagd quasi mit dem Schmetterlingsnetz nach Viren, dass die dramatisch abgenommen hat. Ich meine jetzt nicht die Fallzahl, sondern die Anzahl der Varianten. Wir haben angefangen vor, ich würde denken, 20 Jahren mit 24 Genotypen. Davon zirkulieren jetzt nur noch 4.
Also H1. Was heißt das?
Wir sehen noch H1-Viren, die in China zu Hause sind, B3, die hauptsächlich Afrika infizieren, die D-Viren sind global zu finden. Und die anderen Varianten, die es also gab, als ich angefangen habe, mich mit Masern zu beschäftigen, die tauchen jetzt gar nicht mehr auf, die sind erloschen.
Ist das eine gute Nachricht, wenn die erloschen sind, wenn die ausgerottet sind?
Das ist eine sehr gute Nachricht, das ist genau das, was man möchte bei diesen Krankheiten, wo man das kann, nämlich Masern, also Krankheiten, die nur von Mensch zu Mensch übertragen werden. Bei anderen ist es schwieriger, wenn sie vom Tier zum Beispiel kommen. Und deswegen finde ich das eine sehr gute Nachricht. Das ist auch ja für die Polio gezeigt worden, dass quasi nur noch einer der Wildtypstämme im Moment überhaupt noch existiert weltweit. Polio ist die Kinderlähmung. Und
die Pocken sind
hoffentlich
auch ausgerottet.
Die dann auch ausgerottet werden, die Polio. Die Pocken sind zum Glück schon lange ausgerottet und ist quasi das erste Mal, Fall, wo das mithilfe eines Impfstoffes gemacht wurde, was einfach zeigt, was ein Impfstoff machen kann und wie hilfreich das ist.
Was könnte man denn noch so ausrotten? Wir haben jetzt gehört, die Masern will man gerne ausrotten, Polio, die Pocken hat man ausgerottet. Bei Diphtherie hat man ja auch lange gedacht, es ist vorbei, jetzt ist es wieder da. Also was kann man ausrotten, was kann man nicht ausrotten?
Also was man halt nicht ausrotten kann, sind Krankheiten, wo nicht der Mensch das Reservoir ist für die Erkrankung. Da hängen wir immer davon ab, wenn man da nicht das Reservoir ausrottet, ja, also das Tier, von dem zum Beispiel so ein Erreger kommen könnte, dann geht das nicht.
Influenza wäre da noch ein Virus, was ganz wichtig
wäre. Die
Grippe. Die Grippe, ganz genau. Also das wird nicht auszurotten sein, weil der Hauptwirt für Influenza-Viren wildlebende Wasservögel sind. Die ziehen um den ganzen Globus und es ist unmöglich, Milliarden von Wasservögeln zu impfen. Zumindest jetzt, vielleicht später mal. Aber jetzt müssen wir uns wirklich auf die Impfung der Menschen konzentrieren. Und deswegen Grippe auszurotten wird sehr, sehr schwierig. Ein weiteres Virus, was noch ausgerottet werden könnte, ist das Röteln-Virus. Röteln an für sich ist ja eine relativ harmlose Kinderkrankheit, aber wenn sich ungeschützte Schwangere in der Schwangerschaft anstecken, dann vor allen Dingen in der frühen Phase der Schwangerschaft, dann kommen mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit fehlgebildete Kinder oder tote Kinder zur Welt. Und das ist etwas, die WHO schätzt, dass wir im Jahr noch 110.000 solcher Fälle zu beklagen haben. Und im Grunde genommen ist das überhaupt nicht nötig.
Jetzt haben wir Masern und Röteln schon besprochen. Die klassische Impfung bei Kindern ist Masern, Mumps, Röteln. Beim Mumps wirken die Impfungen nicht oder nicht so richtig gut. Trotzdem macht man's.
Also bei Mumps wirkt die Impfung auch gut. Was wir aber sehen, sind Erkrankungen bei Geimpften. Das wird in den letzten Jahren in der Literatur häufig beschrieben, dass es bestimmte Gruppen gibt, bei denen die Impfung dann schon etwas länger her ist und wo es dann Ausbrüche geben kann. Dennoch, die Mumps-Impfung ist die beste, die wir haben und ich propagiere die in der Dreifachimpfung ganz ungemein.
Sie haben gerade die Tuberkulose noch erwähnt als eine, die man nicht ausrotten könnte. Theoretisch müsste das gehen, weil der Tuberkulose Erreger eigentlich ein menschenspezifischer Erreger ist. Ja, wir haben zwar erwähnt, es gibt die Rindertuberkulose, es gibt die Ziegentuberkulose, aber die sind jetzt bei Menschen nicht so virulent wie der menschliche Tuberkuloseerreger. Also theoretisch könnte das gehen. Es gibt kein Reservoir in der Natur. Das Problem ist, dass die Tuberkulose eigentlich nur in 10% aller infizierten Fälle überhaupt zu einer Krankheit kommt.
Also das heißt, dass die Krankheit ausbricht.
Das heißt, das Immunsystem an sich wirkt schon sehr gut gegen die Tuberkulose. Und man geht davon aus, dass ungefähr ein Viertel der Weltbevölkerung Träger dieses Erregers ist, ohne jemals in ihrem oder seinem Leben überhaupt an der Krankheit zu erkranken.
Aber die sind nicht ansteckend, diese Träger. Ist das richtig?
Das ist richtig. Die sind nicht ansteckend. Nur die Personen mit einer aktiven Tuberkulose, die können wirklich die Bakterien durch das Husten in der Regel weitertragen.
Aber sie könnten es werden. Also wenn die Tuberkulosebakterien aus der Latenz kommen, dann könnte aus einem nicht ansteckenden latenten Träger dann ein Ansteckender werden.
Genau, also die Immunantwort in diesen Menschen unterdrückt das Wachstum der Erreger und grenzt sie normalerweise auch sehr gut in sogenannten kleinen Granulomen ab, die man eigentlich auch nicht beim Röntgen nachweisen kann.
Das ist nicht das, was man früher als Schatten auf der Lunge bezeichnet.
Der Schatten in der Lunge, das ist schon was Kritisches, würde man schon als Patienten und als krank bezeichnen. Aber die müssen nicht unbedingt infektiös sein. Die sind immer nur infektiös, wenn dieser Infektionsherd nach außen bricht. Das heißt, in die Bronchien, die Bronchiolen ausbricht und dann das Material ausgehustet werden
kann. Und wenn es so ist, dass Menschen erstmal lange oder sehr lange oder die meisten vielleicht auch ein Leben lang nur latent Träger dieser Krankheit sind, wann bricht sie denn aus oder unter welchen Bedingungen bricht sie denn dann aus?
Also normalerweise zeigt das, dass das Immunsystem sehr gut die Bakterien kontrollieren kann. Man weiß viele Gründe, warum sie ausbricht, aber man weiß sie nicht bei allen Fällen. Ja, es gibt typische Risikofaktoren, die in der Regel damit einhergehen, dass die Abwehrkräfte reduziert werden. Das klassische Beispiel, was wir seit den späten 80er Jahren kennen, ist eine Infektion mit HIV. Mit dem AIDS-Erreger. Und dieses Virus unter anderem befällt die CD4-Helfer-T-Lymphozyten, also wichtige Unterstützerzellen im Immunsystem, die zum Beispiel auch die antikörperproduzierenden Zellen unterstützen und die Fresszellen aktivieren können, damit die besser mit Erregern umgehen können. Und diese Zellen, wenn deren Zahl runtergeht, dann ist eine Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass jemand, der latent mit Tuberkulose infiziert ist, plötzlich die aktive Krankheit entwickelt.
In dem Moment, wo eine zusätzliche Krankheit dazukommt oder eine Schwäche oder eine Abwehrschwäche, steigt die Wahrscheinlichkeit.
Genau, aber da kommen andere Risikofaktoren dazu, wie Diabetes Typ 2. Rauchen ist eines der häufigsten Risiko, das wichtigste Risiko für die Tuberkulose, weil einfach die Lungenabwehr und die Fresszellen in der Lunge geschädigt werden.
Warum ist das denn jetzt so schwierig, einen Impfstoff gegen Tuberkulose zu machen? Wandelt sich der Erreger? Manipuliert er das Immunsystem?
Jein. Zum einen braucht man, also wenn man das die Komponenten des Immunsystems nochmal anguckt, es gibt einmal die Antikörper, die einfach dann direkt an den Erreger binden und auf die Art und Weise den Erreger dann entweder in die Fresszellen schicken, sozusagen, in denen sie abgetötet werden können. Oder es gibt dann die Zellen, die Lymphozyten, die T-Lymphozyten. Und diese Zellen, die können zum Beispiel virusinfizierte Zellen abtöten und die produzieren einen Stoff, zum Beispiel das Interferon Gamma, das sind sogenannte Helferstoffe, die Fresszellen aktivieren können. Und so eine aktivierte Fresszelle kann viel besser mit einem Krankheitserreger umgehen als eine nicht aktivierte. Und für die Impfung heißt das, man muss bei der Tuberkulose, weil das sind sogenannte fakultativ intrazelluläre Erreger, das heißt, die können sich von solchen Fresszellen fressen lassen, die eigentlich Bakterien eliminieren sollten.
Aber dann geht es ja erst richtig gut wahrscheinlich.
Aber die leben da drin und vermehren sich da drin und verhindern, dass sie da drin verdaut werden und steuern auch diese Zellen um, sodass sie quasi eine Wirtszelle sind für ihre Vermehrung und nach außen geschützt sind gegen Antikörper. Und das ist natürlich dann schwierig, weil man muss die T-Lymphozyten aktivieren.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass der Impfstoff gegen Tuberkulose eigentlich gegen etwas wirkt, was das Immunsystem hervorbringt, um den Tuberkuloseerreger zu bekämpfen?
So könnte man es eigentlich sagen. Also eine wichtige Komponente, die den Tuberkuloseerreger bekämpfen sollte, wird quasi lahmgelegt und wird sogar als Nische benutzt, um da drin zu überleben und sich zu vermehren.
Und warum macht man das nicht anders? Ich meine, Tuberkulose ist ja eine bekannte Krankheit. Es gibt große Literatur, den Zauberberg über die Tuberkulose. Es ist, glaube ich, hat das ganze 20. Jahrhundert bestimmt auch den Kampf gegen die Tuberkulose. Wenn man jetzt so viel schon weiß über den Erreger und auch wie der sich mit dem Impfstoff auseinandersetzt, würde man doch annehmen, es geht auch besser.
Das würde man annehmen. Es gibt auch Versuche dazu, das besser zu machen. Es gibt zum Beispiel Versuche, den herkömmlichen Impfstoff jetzt so zu manipulieren, dass er ähnlich wie der Tuberkuloseerreger sich in der Zelle anders verhält und in andere Bereiche in der Zelle geht, sodass speziell T-Lymphozyten, ganz bestimmte, zum Beispiel diese Killer-T-Lymphozyten, angeregt werden.
Warum reden wir wieder so viel über Tuberkulose? Eigentlich ist es doch eine Krankheit, die in Deutschland nicht mehr vorkommt.
Ja, in Deutschland kommt sie nicht mehr vor. Wir haben im Moment gerade, glaube ich, 5.000 Fälle pro Jahr durchschnittlich. Ja, wir waren mal schon bei 4.000, also schon weniger. Das gilt fast als seltene Erkrankung in Deutschland. Aber in anderen Ländern, wenn wir unseren eurozentrischen Blick haben, dann sieht man das nicht. Aber in anderen Ländern wie Osteuropa, Zentralasien, China, Indien und Subsahara-Afrika, das sind Länder, die große Probleme haben mit der Tuberkulose. Wir haben weltweit immer noch ungefähr 1,6 Millionen Tote.
Und es gibt immer mehr Stämme, die antibiotikaresistent sind.
Und das ist ein zusätzliches Problem, was jetzt mitkommt in den letzten 20, 30 Jahren inzwischen. Durch in der Regel falsche, zu kurze Therapien wurden bestimmte Stämme herausgezüchtet, muss man sagen, die resistent sind gegen mindestens zwei der sogenannten First Line, der ersten wichtigsten Medikamente. Aber wir haben jetzt, also in Osteuropa und Zentralasien im Moment Gegenden, da hat man mehr wie ein Drittel aller Stämme haben diese Resistenzen. Und das ist natürlich alarmierend.
Welche Rolle spielen denn eigentlich neue Virenstämme oder neue resistente Stämme bei Infektionskrankheiten? Bei Tuberkulose ist ganz wichtig, aber bei anderen Krankheiten ja auch.
Also Grippe würde ich da nennen, denn wir haben ja immer die Situation, dass es ein bestimmtes Komitee gibt, das die Zusammensetzung des Grippeimpfstoffs fürs nächste halbe Jahr vorschlägt.
Und das ist, weil der Grippeimpfstoff sich so schnell verändert, dass man
immer gegen die vermuteten saisonalen Highlights der nächsten Saison impft.
Also sie beobachten, was auf der Südhalbkugel los ist und ziehen daraus die Schlüsse und vermuten, was dann im Winterhalbjahr zu uns kommen wird. Und das beruht einfach auf Stämmen, die sich verändern. Und wenn dann der Impfstoff nicht das beinhaltet, was dann tatsächlich kommt, dann haben wir Jahre mit einer hohen Grippeaktivität. Also das ist etwas, was ich nenne, wenn es um neue Stämme geht. Beim Masern, Mumps, Röteln brauchen wir das nicht beachten. Der Impfstoff ist seit Jahrzehnten der gleiche und funktioniert sehr, sehr gut. Da gibt es keine Stämme, die sich jetzt im Gegensatz zum Impfstoff hervordrängen.
Dennoch ist es ja so, dass zumindest argumentiert wird, wenn man, wie wir das eben besprochen haben, bei Krankheiten, die man ausrotten kann, verschiedene Stämme ausrottet, dass dann die gefährlicheren übrig bleiben und dass die eben möglicherweise die Menschen viel stärker und viel tiefer infizieren.
Also die Geschichte der Pockenausrottung zeigt, dass das nicht stimmt. Die Pocken hat man mit einem Impfstoff ausrotten können und es sind keine gefährlicheren Stämme übrig geblieben, sondern das ist wirklich eine ganz große Erfolgsgeschichte der Impfung. Ich denke an die Impfung gegen humane Papillomviren, also Viren wie Gebärmutterhalskrebs oder eben auch Warzen und Veränderungen im Genitalbereich verursachen. Und da gibt es so Hochrisikostämme, HPV-16 und HPV-18. Die werden vom Impfstoff abgedeckt mit einigen anderen Varianten. Und da sieht man jetzt, dass die Varianten, die eben nicht so aggressiv sind, die aber eben auch nicht in der Impfung sind, dass die sich jetzt stärker vermehren. Aber sie haben induzieren oder sie machen eben auch nicht diese große Krankheitslast. Also insofern würde ich diese These mit einem Fragezeichen versehen. Das muss man von Fall zu Fall beobachten.
Aber ich glaube schon, dass es natürlich sein kann, dass Impfstoffe, wenn sie nicht gegen alle Erreger einer Erregerart gerichtet sind, natürlich immer die anderen bevorzugen, die da nicht mit drin sind. Man weiß es jetzt von zum Beispiel die Meningokokkenimpfung, die nicht alle Serotypen abdeckt.
Das
ist eine bakterielle Gehirnhautentzündung. Das heißt, die einen werden gut bekämpft, die anderen sind halt nicht mit drin. Also bleiben die übrig sozusagen und können immer noch krank machen.
Muss man denn eigentlich immer gegen den Erreger selbst impfen oder kann man, Sie haben eben bei der Tuberkulose ja so spannend, aber auch so kompliziert erklärt, gegen welche Bestandteile des Immunsystems diese Impfungen dann möglicherweise wirken, kann man nicht einfach auch sagen, wir nehmen nur noch einen Teil eines Bakteriums oder eines Impfstoffes und verwenden den, weil der dieselben Antworten macht?
Das wird in der Tat schon gemacht. Also es gibt einige Impfstoffe, die bestehen nur aus Bestandteilen der Erreger. Ich hatte die Diphtherie erwähnt. Die Diphtherie ist tatsächlich nur das Toxoid, also der nicht giftige Anteil des Diphtherietoxins. Es gibt aber andere Impfstoffe, wie zum Beispiel die Impfstoffe gegen die Meningokokken, die nur noch aus Teilen bestehen, der Kapsel dieser Erreger. Und auch bei der Tuberkulose kann man sich das ganz gut vorstellen, dass man nur einzelne Proteine nimmt. Und auch da gibt es Impfstoffversuche, die nur 3, 4 solche Antigene zusammenpacken und die möglichst gut immunogen machen, indem man sie in sogenanntes Adjuvans nimmt. Das ist so ein immunstimulierender Stoff.
Das müssen wir jetzt mal
und das besser machen.
Kurz erklären. Ein Protein ist ein Bestandteil einer Zelle und Adjuvantien sind Beschleuniger oder Verstärker.
Und depotwirkende Stoffe.
Das können, aber ja auch total umstritten sind.
Die können Entzündungen auslösen, aber man muss halt dazu sagen, eine Immunantwort geht in der Regel mit einer Entzündung einher, wie die Infektion natürlich auch. Wir versuchen ja, die Infektion nachzumachen durch eine Impfung.
Aber
das ist ganz wichtig. Klein und harmlos, möglichst in der Haut und fertig.
Also das ist ja das Spannende bei einer Impfung, dass Sie immer die Balance haben müssen zwischen dem Auslösen einer Immunantwort. Dabei soll aber keine Krankheit entstehen. Und oft ist es so bei Impfstoffen, wenn die Balance nicht ganz hundertprozentig stimmt, dann sind vielleicht die Impfreaktionen stärker, um einfach eine gute Immunantwort zu haben. Oder Sie haben vielleicht auch eine schlechte Ansprache auf die Impfung und dann funktioniert die Impfung nicht so gut und schützt nicht. Also ich glaube, das ist so die Königsdisziplin der Impfstoffherstellung, diese Balance dann auch wirklich zu finden. Und das sieht man häufig, wenn es keine andere Möglichkeit gab, das anders zu lösen.
Wenn der Impfstoff der Zukunft einer ist, der nur noch aus Bestandteilen von Erregern besteht, werden die Impffolgen dann auch geringer?
das würde ich erwarten, dass die Impfungen geringer werden. Wir werden möglicherweise allerdings häufiger impfen müssen.
Das wollte ich, wäre die nächste Frage. Ist die Impfwirkung gleich stark?
Nein.
Das kommt dann wieder auf die Balance an. Wenn der Teil des Erregers, der zum Hervorrufen der Immunantwort gebraucht wird, eine gleiche Immunogenität hat, dann müssten wir nicht häufiger impfen. Aber wahrscheinlich wird er das nicht haben, weil einfach dieses Vermehren des Impfstoffes im Körper bei einem Lebendimpfstoff natürlich sehr viel an Immunantwort hervorruft. Und da sind wir wieder bei der Frage Balance zwischen krankmachender Wirkung und schützender Wirkung durch Aktivierung des Immunsystems. Mir ist noch eine andere Sache eingefallen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, passiv zu impfen. Das heißt, es wird Ihnen nichts injiziert, was eine Immunantwort auslöst, sondern Sie können einfach Antikörper gespritzt bekommen. Das ist in manchen Fällen auch eine Möglichkeit. Also wenn man zum Beispiel nur einen zeitlich begrenzten Schutz braucht, dann wäre das auch eine Möglichkeit zu impfen.
Kann man eigentlich in Zukunft alles impfen? Wir haben ja jetzt gesprochen über Virusinfektionen, wir haben über Bakterien gesprochen, wir haben über Krebs gesprochen, wir haben über Diabetes gesprochen. Das hört sich ja so an, als hätte man bis auf den Knochenbruch eigentlich große Hoffnung, in Zukunft mit vielen Krankheiten so umgehen zu können.
Also ich würde sagen, die Impfung selber sollte sich zunächst mal gegen Infektionskrankheiten beschränken, weil da ist, glaube ich, der größte Erfolg dahinter. Es gibt natürlich viele Immunsystem ausgelöste Erkrankungen, wo man sich auch vorstellen könnte, da mit impfungsähnlichen, sagen wir mal eher Therapien ranzugehen oder Prophylaxen. Es gibt Menschen, die überlegen, kann man zum Beispiel gegen Asthma impfen.
Oder Alzheimer.
Oder gegen Alzheimer, ja. Also solche Sachen werden sicher gedacht und auch experimentell untersucht, aber ich glaube, da sind wir noch sehr weit davon weg. Man muss ja auch beim Krebs sagen, die Impfung ist immer bei den Krebsarten wirksam, wo man weiß, dass sie durch einen Infektionserreger ausgelöst werden. Also beim menschlichen Papillomvirus zum Beispiel.
Wir haben über ein weites Feld von Impfthemen gesprochen. Insgesamt sind wir am Tisch uns jedenfalls sehr einig darüber, dass Impfen nicht nur eine gute, sondern auch eine notwendige Sache ist und dass man, wenn man schwere Krankheiten tatsächlich ausrotten kann, eben auch eine hohe Rate an Geimpften braucht. Haben wir was vergessen?
Ach, man könnte jetzt noch stundenlang weiter
erzählen, ne?
Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt schon Impfstoffe gegen alles haben. Also die drei hauptsächlichen Killer infektionsmäßigerweise, da können wir nicht gegen impfen. HIV, es gibt Studien, ich glaube, die hatten eine Wirksamkeit von 30%. Ein normaler Impfstoff, den würde, also Masernimpfstoff mit 30%, den würde man gar nicht anfassen. Aber 30% bei einer globalen Krankheitslast von ich weiß nicht wie viel Millionen Infektionen, nee, bringt dann schon was.
Ja.
Aber HIV, Tuberkulose, Malaria, es gibt keinen wirklich guten Impfstoff dagegen. Also insofern, da ist noch viel zu tun.
Und bei der Malaria ist der beste Impfstoff, ein Moskitonetz zu verwenden. Ja, weil man dann ab und zu mal gestochen wird, man kriegt immer so eine leichte Infektion, ja, wenn man nur mal eine Mücke abkriegt. Und damit baut man dann, und das machen viele Leute, die im Entwicklungsdienst tätig sind, ja, da baut man tatsächlich eine Immunität auf. Das weiß man auch von den Menschen, die in den Gegenden wohnen.
Das heißt, sie lassen sich bewusst einmal am Tag von der Mücke stechen?
Ja. Mit dem Moskitonetz ist es ein unbewusstes, aber es ist halt, man ist meistens geschützt in der Hauptsache und kriegt ab und zu halt mal einen Stich ab und möglicherweise eine Infektion. Eine andere Möglichkeit ist, man lässt sich tatsächlich bewusst infizieren und nimmt dann die typischen Malariamittel, die in den jeweiligen Gegenden vor Ort noch funktionieren, und erzeugt damit eine Immunantwort, weil man, die wird ja entwickelt durch die Infektion, aber man bekämpft gleichzeitig die Krankheit.
Und da wäre der Vorteil, dass man einfach weiß, dass man jetzt infiziert ist und dass man praktisch sehr früh reagiert dann.
Genau, das in der Tat, eine Tübinger Arbeitsgruppe hat auf diesem Prinzip beruhend eine Impfstrategie im Moment gerade entwickelt. Ja.
Ist aber auch riskant, oder?
Ja, ich glaube auch nicht, dass man das jeweils anwenden wird, aber es ist immerhin vom Mechanismus her interessant, dass wir tatsächlich eine Immunität gegen den Malaria-Parasiten damit auslösen können.
Und das sind eben zwei Erreger, die ihre Oberflächenstrukturen immer wieder ändern und dadurch alle Antikörper, die gebildet werden im Körper, die das HIV-Virus bzw. den Malaria-Erreger erkennen, nach einer Zeit lang nicht mehr passen. dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip funktioniert nicht mehr und dann würde wieder neu gebildet werden und das Immunsystem läuft sozusagen heiß und kann eigentlich letztendlich nichts ausrichten. Es ist ganz schwierig, genauso wie wenn sich eben ein Tuberkelerreger in der Zelle versteckt und eigentlich für das Immunsystem nicht zugänglich ist. Und das sind Sachen, da fehlen uns noch die Strategien.
Wobei man allerdings beim Tuberkulose-Erreger auch bedenken muss, der muss eigentlich eine gute Entzündung auslösen und eigentlich auch eine Immunantwort auslösen. Weil irgendwann muss die Entzündung so werden, dass er ausgehustet werden kann. Denn wenn er nicht ausgehustet wird, das ist eine Einbahnstraße für den Erreger, dann kommt er nie mehr aus dem Wirt raus.
Also was Herr Scheible meint, ist ein guter Erreger ist nur dann gut, wenn er auch wieder rauskommt. Also wenn er mit dem Wirt stirbt, das ist keine gute Strategie.
Für den Erreger.
Genau. Genau so.
Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ja, wunderbar, vielen Dank.
So.
Sehr schön.